den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine.
Hermann Hesse war 1924 ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Autor. So erklärt sich auch die Anfrage junger italienischer Dichter, die ihn um einen Überblick über die aktuelle deutschsprachige Literatur baten. Er antwortete mit einem Brief, den er in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichte und den die Vossische am 16. Januar 1924 nachdruckte. Obgleich wir mit manchem Namen, der in der Übersicht fällt, nicht auf Anhieb etwas anfangen können, so beweist Hesse ein hervorragendes Näschen, indem er mit Franz Kafka und Robert Walser gleich zwei Autoren lobt, die schon am Ende der Weimarer Republik in Vergessenheit geraten waren und erst Jahrzehnte später zu Weltruhm gelangten. Wer sonst noch in diesem hessischen Panorama der deutschsprachigen Literatur figuriert, erfahren wir von Frank Riede.
Die heutige deutsche Literatur von Hermann Hesse. Der nachstehende Brief, der auf die Anfrage eines Triester Kreises junger italienischer Dichter und Künstler entstanden ist, veröffentlicht Hermann Hesse soeben in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie fordern mich auf, Ihnen und Ihren Freunden in Kürze meine Meinung über die jetzige Literatur Deutschlands und ihre wichtigsten Erscheinungen mitzuteilen. Entschuldigen Sie, wenn ich beim Lesen Ihres Briefes ein wenig lächeln muss. Wenn ich auf der Straße einen zusammengebrochenen Menschen liegen finde, dessen Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, dessen Auge geschlossen, dessen Denkkraft gelähmt ist und aus dessen Munde irgendeine düstere, rote oder schwarze Flüssigkeit sickert, so kann diese Gestalt mich aufs Tiefste rühren und erschüttern. Sie kann Mitleid, Ekel, Zorn und 100 andere Gefühle in mir wachrufen. Wenn nun aber jemand mir die Frage stellt, was ich als Sachverständige wohl vom Gesang dieser daliegenden Person halte, dann komme ich in Verlegenheit. Und diese Frage haben Sie mir gestellt. Deutschland ist im Augenblick ein zusammenbrechendes, hoffnungsloses, schwerkrankes Land, von welchem niemand weiß, ob es morgen noch existieren wird. Ob dieses todkranke, zerrissene, hungernde und im Moment kaum denkfähige Land nun eine hübsche und empfehlenswerte Literatur erzeuge, ob dieser Körper im Fieber der Agonie noch irgendwelche Töne hervorbringe und was von diesen Tönen vom menschlichen, literarischen und psychologischen Standpunkt aus zu halten sei, das ist eine drollige Frage. Erlauben Sie mir, sie nicht völlig ernst zu nehmen und sie dennoch zu beantworten. Vorerst also bitte ich Sie, mir zu glauben, dass mir der augenblickliche Stand der deutschen Literatur, ihr Wert oder Unwert, ihr Erfolg oder Misserfolg, ihre Tendenzen und Strömungen vollkommen unwichtig erscheinen. Die deutsche Literatur ist wie jede Literatur ein öffentliches Diskutieren, ein Markt von Meinungen. Und dieser Markt hat nur dann eine gewisse Bedeutung, wenn ein Volk gesund ist, zu essen hat und weiß, dass es sich täglich eine Stunde lang den Spaß und Luxus solcher Dinge wie Literatur gönnen darf. In Deutschland sind diese Bedingungen nicht vorhanden. Es ist zwar eine Literatur vorhanden, aber sie steht zum aktuellen Leben nur in sehr loser Beziehung und kann durchaus nicht den Anspruch erheben, ein wichtiger Faktor des Volkslebens zu sein. Wenn ich Ihnen über diese Literatur, welche als ein ziemlich müßiger Austausch von Meinungen inmitten eines bankrotten und sterbenden Landes noch existiert, ein wenig Auskunft gebe, so geschieht es so, wie man eben über solche Nebensachen redet, obenhin und mit Lächeln, denn wie weit am Untergang Deutschlands auch seine Literatur mit teil hat, das ist eine Frage, die im Moment jeder Wichtigkeit entbehrt. Geschrieben wird sehr viel. Und man kann sehr wohl die Tätigkeit der Literaten mit der Tätigkeit der Rechner und Finanzleute vergleichen. Beide sind den ganzen Tag über mit dem Schreiben unzähliger Nullen beschäftigt. Statt mit Einern rechnet man mit Milliarden und Billionen. Das fördert den Papierverbrauch. Was nun die Meinungen angeht, so werden sie zum größten Teil nicht von den Dichtern und eigentlichen Literaten geäußert, sondern das Interessanteste und Erfreulichste kommt von Nebenprovinzen aus den Grenzgebieten zwischen schöner Literatur und Wissenschaft her. Da steht noch immer an Breite der Wirkung wie an Umfang und Kraft der Begabung Oswald Spengler oben an, der Verfasser vom Untergang des Abendlandes. Über diesen Autor wird von fast allen übrigen Literaten des Landes so wild und heftig geschimpft, dass man ihn schon daraus liebgewinnt. Und in der Tat ist sein Buch das gescheiteste, geistvollste der letzten Jahre. Spenglers Fehler und Mangel ist nicht, dass er da oder dort sich täuscht oder unvorsichtige Schlüsse zieht. Warum sollte er nicht dies Recht aller Menschen ausüben? Sein Fehler ist auch nicht, dass er politisch unfrei und ein etwas rabiater Preuße ist. Sein Fehler ist lediglich ein gewisser Mangel an Humor und Elastizität, ein gewisses professorenhaftes zu viel an Ernst und Wichtigkeit, das sich hier und dort auch in seiner recht gepflegten und angenehm zu lesenden Sprache äußert. Groß war auch die Welle, welche sich vor einigen Jahren um den Grafen Kaiserling, nicht den Dichter, sondern den Philosophen, erhob. Doch ist diese Welle rasch kleiner geworden, ebenso wie Spengler für viele Deutsche ein Anstoß zum Nachdenken über Weltgeschichte und ihre Symbolsprache wurde, so wurde Kaiserling vielen zum Anlass einer Beschäftigung mit den geistigen und seelischen Methoden des alten Asiens. Aber die einen wandten sich von diesem Gebiete bald wieder ab, da es eine für hungernde Europäer nicht aufzubringende Konzentration erfordert. Andere machten es ebenso wie manche frühere Anhänger der Theosophie. Sie vertieften sich in die östlichen Quellen und fanden diese so tief, kühl und schmackhaft, dass sie jene daraus abgeleiteten europäisierten Verdünnungen nicht mehr schätzen konnten. Bemerkenswert im heutigen geistigen Deutschland ist die Bewegung des jungen Katholizismus, dessen neu entdeckter Kirchenvater der englische Kardinal Newman geworden ist. Auch auf protestantischer Seite ist viel Bewegung und Leben da, aber die Resultate sind sehr bescheiden. Während die jungen Katholiken einige höchst beachtenswerte und liebenswerte Sachen produziert haben, wie das Mittelalter von Landsberg und ein so sublim frommes Buch wie Hugo Balls Byzantinisches Christentum. Diese beiden katholischen Bücher zusammen mit des Juden Martin Buber letztem Buch Der große Magid scheinen mir, der ich weder Katholik noch Jude bin, die schönsten deutschen Bücher der letzten 2 Jahre. Noch eines Geistes muss ich gedenken, eines Schriftstellers von großem, ständig wachsendem Einfluss, über den ich nicht sehr gut orientiert bin, von dem aber auch ich mehrmals starke Eindrücke empfing. Er heißt Ludwig Klages, ist bekannt als der geistvolle Schöpfer einer geistig tief begründeten Ausdruckslehre und Graphologie, und er hat ein Buch, Der kosmogonische Eros, geschrieben, dessen Beseeltheit und satte, furchtbare Atmosphäre auf mich weit stärker wirkte als etwa Spengler oder Kaiserling. In diesem Buch vom kosmogonischen Eros ist auf einigen Seiten fast Unaussprechliches zu Wort geworden. Zum Schlusse muss ich nun aber doch auch der Dichter gedenken. Diejenigen unter Ihnen, welche von der Dichtung weg zur Literatur gegangen sind und sich bemühen, das deutsche Bewusstsein zum Verständnis der Lage zu erziehen, haben, offen gestanden, mein Interesse bald wieder verloren. Sowohl der virtuose, aber untiefe Heinrich Mann, wie der wärmere und passigere Otto Flake scheinen mir, so sehr ich ihre Arbeit achte, an einem Zahn zu ziehen, der ganz von selber ausfallen wird. Um ehrlich zu sein, darf ich nicht verhehlen, dass ich selbst ebenfalls eine Weile während dieser furchtbaren Jahre deutschen Elends mich heftig um intellektuelle Lösungen der großen Seelennot bemüht habe, um mich aber bald wieder enttäuscht und aufatmend zurückzuziehen. Aber es gibt auch noch Dichter bei uns, einige reine Dichter, welche sich um Zeit und Geld und Politik und all den Kram nicht kümmern können, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, ihre entzückende Musik zu machen. Gebe Gott, dass meine Freunde auch mich zu dieser Sorte von Dichtern zählen. Da sind mir besonders lieb zum Beispiel einige stille, in sich versunkene, reine Sprachkünstler, für die es kein Problem gibt, als dass irgendein winziges Thema rein und wohllaut mit dem Mittel der Sprache darzustellen. Der stille, vom Publikum vollkommen unbeachtete Meister dieser Art ist der Deutschböhme Kafka. Er kann besser Deutsch als 30 andere Dichter zusammen. Auch ein Schweizer ist unter dieser Art von Dichtern nicht von dem Kaliber wie Kafka, aber doch ein bemerkenswert feiner Musikant, Robert Walser. Schade, dass diese Sachen unübersetzbar sind, sonst würde ich Sie sehr bitten, sich um Ihre Übersetzung ins Italienische zu bemühen. 2 Frauen muss ich auch noch nennen, beide ebenfalls noch recht wenig bekannt. Die eine voll Kultur und Erzogenheit, die andere träumend wie ein Blumenduft. Mechthild Lichnowsky und Emmy Hennings. Das ist, was mir so über deutsche Literatur einfällt. Nehmen Sie mit dem Wenigen vorlieb. Wie gesagt, die deutsche Literatur ist zurzeit nicht so wichtig. Aber Liebe Freunde im Auslande, vergesset nicht, wie sehr wichtig Deutschland selbst ist, wie sehr wichtig es ist, dass wir alle, ob Deutsche oder nicht, den Todeskampf dieses Volkes im Ernst und mit aufrichtigem Herzen miterleben. Wenn Deutschland dies furchtbare Erlebnis einst hinter sich haben wird, dann, so zweifle ich nicht, wird seine Literatur für euch alle außerordentlich wichtig und belangvoll werden.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem podcastlosen Wesen verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und drückte sich auf seinem Handy durch alle Podcatcher. »Was ist mit Auf den Tag genau geschehen?«, dachte er. Es war kein Traum. Aber noch ist es nicht so weit. Noch gibt es morgen eine neue Folge. Bis dann!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.